Guten Morgen miteinander. Schön so Musik zu hören am Anfang. Ist es. Ja, kennt ihr den Hachiko? Wahrscheinlich nicht, oder? Aber vielleicht schon. Er ist 1923 geboren. Er war ein Hund. Ein japanischer Akita-Hund, das ist eine ganz seltene Rasse. Und er hat im Hides Abura Ueno gehört. Er war ein Professor. Der Professor Ueno war ein Agronom und hat an der Uni in Tokio gelehrt. Jeden Morgen ist er mit dem Hund am Bahnhof Shibuya gegangen. Der war nicht weit weg. Der Hund hat ihn begleitet. Und so, wenn er heimgekommen ist, war der Hund auch wieder da. Er war ein ganz treuer Hund. Und jeden Tag sind sie hin und her, beziehungsweise ist der Professor an die Arbeit gegangen und der Hund ist mitgegangen. Zuoben ist er wieder da gewesen, Tag für Tag. Bis zwei Jahre später, am 21. Mai 1925, der Professor nicht mehr zurückgekommen ist. Er ist an einem Herzinfarkt in der Uni gestorben. Der Gärtner hat dann die Pflege vom Hund übernommen. Aber der Hund ist jeden Tag wieder an den Bahnhof Shibuya gegangen. Jeden Abend hat er gewartet auf seinen Herr und Meister. Die Leute, die ein- und ausgestiegen sind, haben sich aufgeregt am Hund. Immer ist dort so ein Hund, man stürchelt drüber. Sie haben ihn misshandelt, haben ihm etwa einen Fußtritt gegeben, haben ihn probiert, aus dem Bahnhof rauszubuxieren. Und die Bahnangestellten haben den Auftrag gehabt, den Hund irgendwie wegzuscheuchen. Aber er hat sich nicht wegscheuchen lassen. Jahr für Jahr ist er immer zu oben dort gewesen. Bis eines Tages eine Zeitung, die Hauptzeitung von Tokio, das aufgenommen hat und einen Artikel geschrieben hat über den Hund. Der treueste Hund der Welt. Und dann hat es die Leute davon interessiert. Sie haben ihm zu essen gebracht und sie haben ihm Blumen gebracht und sie haben angefangen zu schauen für ihn. Die Leute sind hergebildet auf dem Bahnhof Shibuya, um zu schauen, was ist jetzt das für ein Hund. Es hat Fanartikel gegeben. Bahnangestellte haben den Auftrag bekommen, ein Gelegger parat zu machen, weil der Hund langsam ins Alter gekommen ist und sich nicht mehr so hat können gut bewegen konnte. Gicht wahrscheinlich gehabt oder was immer. Auf jeden Fall 9 Jahre später, im Oktober 1934, haben sie ihm ein Denkmal gesetzt. Der Hund war immer noch lebendig, hat aber nicht mehr so können laufen und sie haben ihm eine Bronzestatue gemacht dort. Ein Haufen Leute, Tausende von Leuten sind dort gewesen und haben den Event begleitet. Ein Professor von der Kaiserlichen Universität hat geredet, der Generalsekretär von der Bahngesellschaft von Tokio hat eine Rede gehalten und der Bürgermeister von Tokio, mindestens von dem Stadtteil, hat auch seinen Beitrag gegeben. Das Radio hat es übertragen, Fernsehen hat es da noch keins gegeben. Die Zeitungen haben darüber geschrieben, man hat den Hund geehrt für seine Treue zu seinem Meister. 9 Jahre ist er täglich dort war und hat gewartet auf den Professor Ueno, der nicht mehr gekommen ist. Am 8. März 1935, eben im Alter von etwa 12 Jahren oder eben 10 Jahren, nachdem er das erste Mal hin und her gegangen ist, ist er dann gestorben. Dann hat man ihn ins Nationalmuseum ausgestopft und das Nationalmuseum da von Tokio. Also ein Hund, der eine unwahrscheinliche Liebe hatte zu seinem Herr. Ich weiss, wir reden heute Morgen nicht über Hunde, aber wir reden auch über die Liebe zu unserem Herr. Zu einem anderen Herr, nicht zum Herr Ueno, aber zu einem Herr im Himmel. Und das Thema heisst heute, wir leben für ihn. Ich bin ganz gespannt, was dann der Martial Solberger uns wird predigen. Ich bin sicher, es geht nicht um einen Hund, es geht um etwas ganz anderes. Und trotzdem, die Treue von diesem Hund hat mich beeindruckt. Und vielleicht ein Stück weit natürlich auch herausgefordert. Nimm mich den Wunder, wie du uns herausforderst heute Morgen. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, danke, dass du da bist. Und du bist ein treuer Herr. Und wir möchten dir auch treu sein. Wir möchten mit dir unterwegs sein. Und wir wissen, du bist jemand, der wieder kommt. Danke dir für die Zusage. Ich möchte dich bitten, dass du Gerade auch mit dieser Zusage, viele heute Morgen begleitest auf dieser Welt, die es nicht so gut haben wie wir, die nicht zusammenkommen können, nicht die Freiheit haben, dich anzubeten in der Gemeinschaft. Herr, sei du ihnen nahe. Sei du den Kranken nahe, den Bedrohten, den Verfolgten. Danke dir, Vater. Amen.
Guten Morgen miteinander. Schön bist du da heute Morgen. Schön dürfen wir miteinander Gottesdienst feiern. Wir sind in der Serie «Mino, meine Kille». Letzten Sonntag hat der Joni über die Losung für Mino geredet, über den Psalm 37, Vers 4. «Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht.» Und wer nicht da war, darf das gerne noch nachhören, was er zu dem gesagt hat. Heute wollen wir uns ein bisschen wieder unsere Vision in Erinnerung rufen. Und als erstes möchte ich die noch mal vorlesen. Und dann möchte ich anhand vom Psalm 63 ein bisschen auf den ersten Teil von unserer Vision eingehen. Entschuldigung. Zeit mit Gott, Zeit für Menschen. Unsere Vision 2020. Wir leben Beziehung mit Gott und sind seine Hände und Füße in Kirche und Gesellschaft. Wir leben Beziehungen mit Menschen und stärken und ermutigen einander. Zeit mit Gott. Wir leben Beziehung mit Gott und sind seine Hände und Füße in Kirche und Gesellschaft. Gott, der Schöpfer, schenkt das Leben. Mit dem Leben haben wir Zeit. Zeit ist kostbar. Wir nutzen die Zeit, stille zu sein, zu hören, zu beten, zu ehren. Wir vertiefen und stärken dadurch unsere Beziehung mit Gott. Wir empfangen daraus Führung und Kraft für den Alltag. Wir wachsen im Glauben und gestalten unser Leben nach dem Willen Gottes. Wir handeln nach Gottes Auftrag in unserem Umfeld. Und der zweite Teil, Zeit für Menschen. Wir leben Beziehungen mit Menschen und stärken und ermutigen einander. Wir haben Zeit für Menschen. Wir suchen Gemeinschaft mit Menschen. Wir investieren in unsere Beziehungen. Wir stärken unsere Identität in Gott und leben darin. Wir ermutigen einander, unsere Begabungen zu entdecken und einzusetzen. Wie ich schon gesagt habe, heute Morgen geht es um den ersten Teil unserer Vision. Um Zeit mit Gott. Es geht darum, Gott zu ehren mit unserem Leben. Wie wir das machen. Wie wir das in unserem Alltag machen. Wie wir können ein Lobpreis sein, ihm zu ehren. Und bevor ich jetzt hier in diesen Psalm einsteigen möchte, habe ich zwei Personen gefragt, ob sie nicht würden, ja, ein bisschen erzählen, wie es ihnen hier dabei geht. Und ich möchte euch gerne bitten, vorzukommen. Das Mikrofon. Jetzt habe ich hier drei Fragen an euch geschickt. Jetzt muss ich die noch mal schnell holen, damit ich dann hier nicht etwas Falsches euch frage. Genau. Als erstes würde mich wundern von euch beiden, wie erlebt ihr eure Beziehung zu Gott? Und zwar so in den Momenten, wo er euch das Herz berührt, also wo ihr merkt, oh, da passiert jetzt etwas. Was sind das so ein bisschen für Momente in eurem Leben? Erzählt doch mal kurz.
Ja, also bei mir ist es so, ich merke, das ist etwas, was sich irgendwie über die Zeit ändert. Ich bin auch schon ein paar Jahre mit Gott unterwegs und es war nicht immer gleich. Es ist irgendwie ein bisschen von der Situation abhängig. Jetzt im Moment ist es gerade, erlebe ich das vor allem, wenn ich irgendwie mit den Kindern zusammen bin und ihnen irgendwie eine biblische Geschichte erzählen. Oder manchmal kommen noch Fragen. Wir diskutieren manchmal noch recht viel über so Zeug daheim. Und da merke ich mir, dass es irgendwie richtig nahe geht. Dass es, ja, weil es mich irgendwie manchmal emotional richtig mitnimmt. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich kann ihnen da etwas mega Wichtiges mitgeben. Oder eigentlich das Wichtigste vom ganzen Leben. Das ist jetzt im Moment so ein bisschen, aber ich habe das auch schon ganz anders erlebt. Also in Gebetskreisen zum Beispiel, mit anderen zusammen oder auch einfach, wenn ich Bibel vornehme und mir mal ein bisschen mehr Zeit nehme als normal, wenn ich einfach hinhocke und mich ein bisschen vertäufen im Wort, dann merke ich auch, wie Gott einfach zu mir redet. Mhm. Ich erlebe es vor allem so im Moment.
Mhm. Danke.
Und ich erlebe Gottes Nähe oder Gottes Wirken, vor allem da im Gottesdienst. Ich mache mir ja immer Notizen machen und dass mir auch einfach mitnehmen. Ich erlebe Gott in meiner stillen Zeit. Ich erlebe Gott in meiner Kleingruppe. Ich erlebe Gott, wenn ich mit Geschwistern von euch unterwegs bin, wo ich einfach spüre, dass ich mir eins in Gott. Mhm.
Die zweite Frage war, Gott preisen und ehren, das ist ja heute ein bisschen der Schwerpunkt der Predigt. Wie lebst du das in deinem Alltag, Andi? Also, wie drückt sich das aus, Gott eine Ehre zu sein in deinem Alltag?
Ja, ich habe mir da die Frage bekommen, noch recht lange Gedanken gemacht darüber, wie das eigentlich ist. Und ich bin ein bisschen zum Schluss gekommen, es gibt fast so ein bisschen wie, es gibt so ein bisschen ein passives Ehren. Das ist einfach, wenn ich etwas sehe aus der Bibel, was Gott will von mir, dass ich das mache, das versuchen umzusetzen. Und wenn ich mich verhalte im Arbeitsalltag oder in der Familie oder so, einfach wenn ich versuche, den Willen von Gott umzusetzen. Das ist so ein bisschen das eine. Und das andere ist einfach aktiv, da man vielleicht ja, in erster Linie jetzt mit Gott loben würde, in Verbindung bringen, halt einfach beten, laut beten. Manchmal, zum Beispiel wenn vom Arbeitsweg muss ich einmal durch ein Wäldchen durchlaufen, so ein paar hundert Meter. Und irgendwie, das redet irgendwie manchmal zu mir, weil wenn ich so zum Beispiel den Sonnenaufgang sehe, das lässt irgendwie etwas anklingen in mir. Also, da staune ich einfach einmal, wie gross das Gott ist und was er alles gemacht hat. Also vor allem über die Schöpfung auch sehe ich ihn viel und kann ihn irgendwie dort ehren.
Mhm. Danke vielmals.
Also ich nehme ganz viel mit aus dem Lobpreis, wie Steffi heute gesagt hat. Ich lehre Refrain auswendig, singe die immer und immer und immer wieder und singe sie morgen laut in meiner stillen Zeit. Ich singe sie durch den ganzen Tag. Es begleitet mich einfach. So lobe ich Gott. Und ich lobe Gott in dem, dass ich auch Rückmeldungen bekomme von Menschen, wo ich gerade das Richtige gesagt habe oder zum richtigen Zeitpunkt bin ich gsi bin oder ja, einfach dann Gott gehorsam gsi bin.
Und als letzte Frage, die mich noch Entschuldigung, interessiert, was macht ihr denn, wenn es euch gar nicht zu Mut ist, Gott zu ehren und zu preisen? Das gibt es ja manchmal auch, dass man jetzt über, ja, keine Lust hat, jetzt da, sich auf Gott einzulassen oder jetzt in eine Lobeshymne einzusteigen.
Ja, genau. Also, was ich mir merke, was mir hilft, ist, wenn ich in so einer Situation, das ist ja meistens so, wenn es einem nicht so gut geht, vielleicht, dann nehme ich, also manchmal, nicht immer natürlich, aber wenn ich zum Beispiel die Gitarre vornehme und einfach für mich anfange Lieder singen, und irgendwie mit so relativ simple Art. Aber ich merke einfach, wie mir das hilft und irgendwie das Herz aufmacht. Ja, oder das andere natürlich, was ich auch manchmal mache, ist einfach laut beten, ganz bewusst. Vielleicht auch, wenn man unterwegs ist. Weil es ist irgendwie auch ein Kampf. Da merkt man auch, dass man einfach gegen das, wie man ankämpfen muss. Und das laut beten ist da ein gutes Mittel für mich.
Bei Bei mir ist es so, dass ich Gott einfach sage, mag ich es einfach nicht oder kann nicht. Und dann weiss ich einfach, dass er das weiss und dass er das sieht. Oder dann nehme ich ein vordrucktes Gebet oder einen Psalm. Und vom letzten Sonntag im Gottesdienst ist mir noch ganz fest geblieben, dass der David gesagt hat, ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der Gott vertraut, der nicht einfach von ihm begleitet worden ist. Und da macht mir einfach Mut und Zuversicht. Und er weiss es ja, er hat mich geschaffen, ich bin sein Kind. Und das genügt.
Danke vielmals für euren wertvollen oder den wertvollen Einblick in eure Leben. Merci vielmals. Ja, wir haben einen Einblick gehabt in ein Leben oder in zwei Leben von uns, mit unter uns. Und jetzt wollen wir noch einen Einblick haben, nochmal in David, wo wir schon letzten Sonntag ein bisschen mitbekommen haben. Und wollen diesen Sonntag auch wieder einen Psalm anschauen. Und übrigens nächsten Sonntag auch nochmal einen, damit ihr das schon euch könnt darauf freuen. Heute schauen wir miteinander an den Psalm 63, ich möchte vorlesen. Ein Psalm Davids aus der Zeit, dass David sich in der Wüste Juda aufhielt. Gott, du bist mein Gott. Dich suche ich von ganzem Herzen. Meine Seele dürstet nach dir, mein ganzer Leib sehnt sich nach dir. In diesem dürren, trockenen Land, in dem es kein Wasser gibt. Ich habe dich in deinem Heiligtum gesehen und deine Macht und Herrlichkeit bestaunt. Deine Gnade bedeutet mir mehr als Leben. Dich preise ich von ganzem Herzen. Ich will dich ehren, solange ich lebe, und meine Hände im Gebet zu dir erheben. Wie mit köstlichen Speisen, so machst du mich glücklich. Dich will ich loben und preisen. Wenn ich in der Nacht wach liege, denke ich über dich nach. Die ganze Nacht denke ich nur an dich. Ich denke daran, wie sehr du mir geholfen hast. Ich juble vor Freude, beschützt im Schatten deiner Flügel. Ich halte mich nah zu dir, denn deine rechte Hand hält mich sicher. Der König wird sich in Gott freuen und alle, die auf ihn vertrauen, werden ihn loben, denn die Lügner müssen schweigen. In was für einer Situation schreibt der David den Psalm? Der David ist auf der Flucht. Er muss von seinem geliebten Sohn Saul fliehen. Und das muss man sich zuerst mal vorstellen, was das bedeutet. Als König auf der Flucht sein. Du bist König, du hast alles. Du hast Reichtum, du hast Prunk. Du hast allen Luxus. Eben wie ein König. Ein Leben so, wie wir es eigentlich haben heute. Auch wir sind Könige und Königinnen. Und jetzt findet sich der David in der Wüste wieder. Und er muss um sein Leben fürchten. Er ist in einer öden Wüste, an einem Ort, wo es kein gemütliches Bett gibt, an einem Ort, wo es keine Sofas gibt, an einem Ort ohne das Morgenbuffet, an einem Ort ohne Diener, die einem bringen, was man will. Und generell ist da Essen eigentlich eine rare Sache. Eine Wüste. Da ist es öd und trocken. Und was kommt als erstes aus dem Maul von David hier in der Wüste? Was ist seine erste Aussage? Er sagt, Gott, du bist mein Gott. Gott, du bist mein Gott und dich suche ich von ganzem Herzen. Ich habe Hunger, ich habe Durst. Ich habe kein Bett, ich muss flüchten. Aber in allem Gott bist du mein Gott. Wow, was für ein Start in diesem Psalm. Also ich hätte wahrscheinlich ganz anders angefangen, wenn ich so einen Psalm geschrieben hätte in dieser Situation. Gott, warum? Warum ich? Ich bin König und jetzt bin ich hier in der Wüste. Ich bin König und jetzt muss ich fliehen. Warum ich? Wieso mutest du mir das zu? Bist du überhaupt ein guter Gott? Meinst du es gut mit mir? Und was macht der David? Er hat alles verloren. Seine Krone, sein Palast, seine Ehre, sein Volk ist total einsam und verlassen in der Wüste. Und er schaut von der Wüste auf in den Himmel und sagt, Gott, du bist mein Gott. Du bist und bleibst mein Gott. Auch wenn ich jetzt hier in der Wüste bin, es hat sich nichts geändert daran, dass du mein Gott bist. Ja, ich habe Durst. Ja, ich habe Hunger. Ja, mein Bett ist aus Stein. Und ja, ich bin auf der Flucht. Aber du bist mein Gott. Und so wie mein Körper Hunger und Durst hat, so hat auch meine Seele Hunger und Durst nach dir, mein Gott. Nach deiner Gegenwart. Eben, habe deine Lust am Herrn. Vielleicht gleicht ja auch dein Leben manchmal so einer Situation, so einer Wüste. Du fühlst dich allein gelassen, hungrig. Dann möchte ich dich ermutigen heute Morgen. Heb deinen Blick auf zu Gott. Für den David ist der Ort, wo er war, und sein Herz etwa gleich trostlos war wahrscheinlich in dieser Zeit dort. Und er bittet jetzt nicht zuallererst um Brot und Wasser, dass Gott ihn versorgt, weil er genau weiss, auch wenn ich Brot und Wasser bekomme, meine Seele hat genau gleich Durst und ist genau gleich hungrig. Nein, der David streckt sich aus nach der Gegenwart Gottes in seinem Leben. Gott soll ihm Nahrung sein. Er soll ihn stärken. Und für ihn ist klar, dass all das, was er jetzt entbehren muss, hier in der Wüste, die Flucht, der Hunger, der Durst, die ganze Wüstensituation in seinem Leben, die kann er eigentlich mit Freude tragen, wenn er weiss, Gott ist da, mein Vater ist mit mir. Ich habe ihn an der Hand oder er hat mich an der Hand, so wie es im Vers 9 steht. Wenn er weiss, Gott ist in mir eine Nähe, dann ist die Wüstensituation halb so schlimm. Und all sein Reichtum als König, all seine Privilegien und Vorteile, all sein Komfort und Genuss, das kann es nicht ersetzen, wenn sich Gott aus seinem Leben zurückzieht. Er braucht Gott zuallererst. Und darum betet David in seiner Wüstensituation Gott an. Er macht Anbetung dort mitten in der Wüste inne. Und das Thema Anbetung, Gott ehren, Lob, preisen, das ist ein Thema, das ist ein sehr grosses Thema im Alten Testament, wenn nicht eines der grössten. Es geht immer wieder darum, um Gott zu ehren. Und es geht eigentlich nie um die Frage, tun wir anbeten oder tun wir nicht anbeten, sondern es geht eigentlich immer um die Frage, wer tun wir anbeten? Wer beten wir wirklich an? Und wenn das Volk Gottes aufhört, Gott anzubeten, ihn zu ehren, dann haben sie etwas anderes gefunden, wo sie anbeten und verehren. Und ich glaube, so geht es vom Mensch bis heute. Weißt du, dass es für Gott etwas vom Grössten ist, wenn seine Geschöpfe, seine Kinder ihn anbeten, ihn ehren, ihm mit ihrem ganzen Leben von A bis Z ein Wohlgeruch, eine Ehre sind. Wir sind dazu geschaffen, um Gott eine Ehre zu sein. Und es geht dabei nicht, Gott einfach ein gutes Gefühl zu schaffen. Gott braucht nicht einfach ein gutes Gefühl von uns her. Nein, es geht darum, unsere Liebe ihm gegenüber Ausdruck zu geben. Es ist ein Zeichen von der Liebe, ein Zeichen von der Beziehung, die wir zu Gott haben, wenn wir ihn ehren und ihn preisen. Ich weiss nicht, wer von euch im Leben schon mal verliebt war. Aber ich war es mal und immer noch. Nicht mehr gleich, muss ich sagen, nicht mehr gleich. Aber ich liebe meine Frau immer noch sehr. Aber ich weiss noch gut, am Anfang, wie alles eben die rosarote Brille. Und man bekommt nicht genug, mit dieser Person zusammen zu sein. Man bekommt nicht genug, stundenlang sind wir am Anfang irgendwie bis am Morgen um 2 durch die Wälder gelaufen und wir haben diskutiert und geschwätzt und es ist herrlich gewesen, es hat sich gut angefühlt, man ist glücklich gewesen. Das hat nie müssen aufhören, oder? So schön. Das ist ein Ausdruck von der Liebe. Und so ein bisschen in der Beziehung, manchmal merken wir ja, wir müssen dort auch wieder arbeiten daran, dass wir das nicht ganz verlieren. Dass wir, es muss ja nicht ganz so extrem sein wie am Anfang. Das ist auch nicht schlecht. Aber es darf auch nicht verloren gehen. Und damit es nicht verloren geht, brauchen wir Zeit, brauchen wir Gespräche miteinander. Brauchen wir den Austausch. Und so ist es mit Gott. Ihn anbeten, ihn ehren, ist nicht eine Frage, ob wir das machen. Es ist ein Ausdruck von unserer Liebe, von unserer Beziehung. Und Liebe muss ausgesprochen werden. Wenn Liebe nur ein Gedanke ist, dann ist es nicht so viel. Liebe muss sich zeigen, muss in Taten münzen. Sonst ist es nicht wirklich Liebe. Und darum bleibt die Liebe vom David hier in der Wüste nicht einfach ein Gedanke. Er schreibt nicht einfach irgendein Gedicht auf, sondern er lobt Gott mit seinen Lippen, sagt er. Mit Lippen soll ich dich preisen oder dich rühmen. Mit jubelnden Lippen Lob preist mein Mund. Er gibt dem Ausdruck und er macht es laut, hörbar. Und er macht es sogar mit Taten. Er hebt die Hände auf zu Gott. Er macht das sichtbar, seine Liebe. Er gibt dem Ausdruck, zumindest in der Wüste. Auch seine Körperhaltung soll zeigen, dass er zuallererst Gott eine Ehre will geben. Dass er ihn will preisen. Ihn will verherrlichen. Worship. Anbetung, Lobpreis, das ist mehr als einfach ein Lied singen. Singen gehört dazu. Und ich glaube, Singen ist ein wichtiger Teil davon. Und nicht alle können da vielleicht gleich viel damit anfangen, mit Lieder singen, das weiß ich auch. Aber ich glaube, es ist ein Teil und es ist ein wichtiger Teil davon. Aber Lobpreis ist nicht einfach die 20 oder 25 Minuten, wo wir am Sonntagmorgen hier zusammen sind und Lieder singen. Es ist mehr als das. Wieso beten wir an? Weil Gott es verdient hat. Weil er würdig ist. Zu nehmen Raum und Ehre und Lobpreis. Aber wir machen es auch, weil Lobpreis an Betung uns gut tut. Es ist etwas, das uns beschenkt. Man könnte sogar sagen, Lobpreis ist fast wie eine Medizin. Lobpreis ist gut für uns. Menschen werden geheilt in der Anbetung. Menschen bekommen neue Perspektiven in der Anbetung. Menschen werden gesegnet in der Anbetung. Es geht um Begegnung mit Gott. Im Psalm 22 schreibt der David einen ganz spannenden Satz. Und er sagt, dass Gott im Lobpreis von seinem Volk wohnt. Oder dass, wir können es übersetzen, dass Gott über den Lobgesang von seinem Volk thront. Anbetung schafft Begegnung mit dem Allmächtigen. In der Anbetung treffen wir Gott und verehren ihn. Und natürlich ist es wichtig, dass wir eine gute Band haben. Und das haben wir. Danke vielmals. Und ich finde das ganz etwas Cooles. Und ich habe in Gemeinden auch schon anders erlebt, dass es nicht so cool ist. Das ist ein Geschenk, das wir dürfen haben auch, dass wir so tolle Bands dürfen haben. Natürlich ist es wichtig, dass wir gute Technik haben, damit es funktioniert. Weil wenn es Schäbs tönt und man nichts hört, dann ist wahrscheinlich nicht gerade Jesus loben zuvorderst, oder? So im Moment. Das sind wichtige Sachen. Aber zuallererst geht es in der Anbetung nicht um das. Es geht um Beziehung zu Jesus. Es geht um ihn. Es geht darum, dass wir ihn treffen. Dass wir Gemeinschaft haben mit ihm. Dass wir mit ihm reden. Wir waren ja mit ein paar Leuten am Praise Camp. Und dort hat Mike Bilabacci eine Geschichte von seiner Gemeinde erzählt. Und ich möchte das kurz weitergeben. Weil das hat mich berührt, wie sie das erlebt haben in ihrer Gemeinde. Und es geht um das Lied «When the Music Fades». Das haben wir, glaube ich, auch schon gesungen hier, wenn ich mich mal erinnere. Und das kennen wahrscheinlich viele von euch. «Wenn die Musik verhallt». Und er hat gesagt, Mike, ihre Gemeinde, sie haben Lobpreis gehabt, das war ganz etwas Wichtiges in ihrer Gemeinde und sie haben so viel erlebt da drin. Und irgendwann, nach ein paar Jahren, hat er das Gefühl, es ist so leer geworden. Sie haben zwar nichts anderes gemacht, sie haben es genau gleich gemacht wie vorher, aber das Ganze ist leer geworden. Es hat wie der Zauber gefehlt. Es ist wie irgendwie der Stecker gezogen. Es läuft zwar gleich, aber es passiert irgendwo nichts. Und er als Pastor hat das Gefühl gehabt, jetzt muss ich sofort etwas machen, oder? Das kann nicht so sein. Er hat angefangen mit der Technik reden. Ja, es ist zu laut, wir müssen es leiser machen, aber es hat sich nichts geändert. Dann hat er angefangen mit der Musik reden. Ja, wir müssen die Lieder ein bisschen schneller spielen. Das ist zu langsam und das hat auch nicht gefruchtet. Er hat darüber predigt und gelehrt über Lobpreis, aber es hat sich auch nichts verändert. Und sie haben versucht, eigentlich den Zauber wieder zurückzubekommen. Aber sie haben keinen Erfolg gehabt. Und dann hat er sich in dieser Verzweiflung entschieden, ist er zu seinem Bandleiter, das ist der Matt Redman, ist gegangen und hat gesagt, schau, wir hören auf. Wir hören auf mit Worship. Wir machen mal Pause. Keine Musik, keine Anbetung. Wir kommen einfach zusammen als Gemeinde. Und dann, wenn jemand etwas hat, ein Dankesopfer, ein Dank, ein Lobpreis oder irgendetwas, dann dürfen wir das geben. Und sonst schwiegen wir uns an. Und so war es dann auch. Die ersten paar Mal haben sie sich angeschwiegen am Sonntagmorgen. Und dann ist ein junger Mann zu mir und sagt, Mike, lass mich, wir müssen aufhören mit dem. Die Leute laufen uns davon, die gehen in andere Gemeinden. Wir können nicht so weitermachen. Und dann hat er gesagt, schau, lieber habe ich keine Kirche mehr als eine Kirche, die vergessen hat, wie man Gott arbeitet. Und dann, ein paar Wochen später, hat es angefangen. Haben Leute mit ihren Worten von Gott arbeiten. In diesen Momenten, in diesen Zeiten. Sie haben ihn von ehren, ihn von loben. Es hat hier und dort jemand mal ein Lied von anstimmen und sie haben es gesungen. Und es hat wieder von wachsen. Und es war so das Gefühl wieder, wie der Strom kommt wieder zurück. Der Zauber von der Anbetung ist wieder am Zurückkommen. Und dann ist der Mike zum Matt Redman gegangen und hat gesagt, schau, wir fangen wieder an, ich glaube, es kommt. Und er hat gesagt, wir fangen einfach ganz einfach an. Du nimmst deine Gitarre akustisch und singst zwei, drei Lieder. Und er ist gegangen und hat dann gesagt, schau, mir hat Gott ein Lied geschenkt in dieser Zeit, jetzt, wo wir hatten, wo wir keine Lieder gesungen haben. Und ich möchte gerne der Gemeinde das Lied lehren. Und so ist der Matt Redman auf und hat das Lied eben «When the Music Fades» gesungen. Wo Gott in dieser Zeit, wo sie keinen Lobpreis hatten, eben geschenkt hat. Und das Lied geht wie folgt. «Wenn die Musik verhallt, ist alle Hülle verschwunden.» Und ich komme einfach nur. Ich sehne mich danach, dir etwas zu bringen, das Wert hat. Etwas, das dein Herz erfreut. Ich bringe dir mehr als ein Lied. Denn das Lied selbst ist nicht, was du dir wünschst. Du suchst viel tiefer im Inneren. So wie es aussieht, siehst du direkt in mein Herz. Ich komme zurück zum Herz der Anbetung. Und es geht nur um dich, Jesus. Herr, es tut mir leid, was ich daraus gemacht habe, wo es doch immer nur um dich ging, Jesus. Unendlich wertvoller König, niemand kann ausdrücken, wie viel du verdienst. Auch wenn ich arm und schwach bin, ich gebe dir alles, was ich habe, jeden einzelnen Atemzug. Ich bringe dir mehr als ein Lied. Denn das Lied selbst ist nicht, was du dir wünschst. Du suchst viel tiefer im Inneren. So wie es aussieht, siehst du direkt in mein Herz. Ich komme zurück zum Herz der Anbetung. Und es geht nur um dich, Jesus. Herr, es tut mir leid, was ich daraus gemacht habe, wo es doch immer nur um dich ging, Jesus. Ich glaube, das drückt etwas aus von dem, was David dort in der Wüste erlebt hat. Sie haben auch eine Wüstezeit erlebt als Gemeinde in der Anbetung, sind aber darin beschenkt worden. Gott ist ein Gott, der uns gerade in diesen Momenten auch reich beschenken will. Der uns in diesen Momenten gerade näher sein will und uns prägen. Und ich glaube, da können wir viel lernen von David und von seinen Psalmen. Ich glaube, es gäbe noch viel zu sagen jetzt zu diesem Psalm, zu diesem Zeugnis von David, dass es eben bei der Anbetung nicht um etwas Äußeres geht primär, sondern ganz stark um unsere innere, persönliche Herzensverbindung mit unserem treuen Vater. Und ich glaube nicht, dass das etwas ist, wo wir einfach können aufsetzen können, sondern es ist etwas, wo jeder von uns, jeder Einzelne selber darf sich dran wogen und den Gott suchen und die Herzensverbindung suchen und die Gemeinschaft suchen und sich zu beschenken lassen. Und wenn wir nicht wissen, wie wir das machen sollen, wenn wir uns überfordert fühlen, dann es ist ganz einfach, nimm so einen Psalm, wie der Psalm 63 und lese ihn. Lese ihn laut. Weil ich glaube, da passiert so viel. Wir können das Wort von David nehmen und sie aussprechen. Und ich habe es cool gefunden, was der Andi gesagt hat. Und ich glaube, das ist noch ein wichtiger Aspekt in unserem Leben, wo er gesagt hat, wenn es einem nicht so zumut ist zum Beten, dann betet er laut. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Taktik. Wenn man den Eindruck hat, ich mache nicht, oder was soll ich jetzt, und sowieso, fang an von laut zu beten. Das hat eine Kraft. Das heisst nicht, dass wir nicht leislich beten sollen. Das ist auch okay. Es geht nicht darum, ob das eine besser ist oder das andere. Aber ich glaube, es ist einfach etwas anderes, weil wir sprechen etwas aus und wir hören es auch ganz deutlich, was wir aussprechen. Es ist nicht nur ein Gedanke. Und ich glaube, das wirkt, das tut etwas auch in unseren Herzen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was uns eben rausführt, vielleicht aus diesen Momenten, wo uns gar nicht zu Mut ist, Gott zu ehren. Und darum habe ich gedacht, das wäre eine coole Aufgabe für dich und mich in den nächsten Wochen. Nimm doch den Psalm 63 nächste Woche in deine Zeit. Nimm den Psalm 63 und bete ihn jeden Tag laut. Du musst nicht, aber du darfst. Und ich bin gespannt, was Gott macht in dem. Der Psalm ist schon in der frühen Kirche ein ganz zentraler Psalm gewesen, der in die Kirche zusammengekommen ist, dass sie den jeden Tag haben gebetet. Und ich glaube, da drin steckt so viel Kraft, auch Segen für uns heute noch. Und darum würde es mir sehr spannend denken, wenn wir das mal eine Woche lang machen. Nächsten Sonntag sind wir ja wieder da. Und dann kann ich dann fragen, was ihr erlebt habt in dem Innen. Jetzt müsst ihr es machen. Nein. Der David redet im Vers 6 vom Psalm 23. dass seine Seele sich wie an Fett und Mark sättigt, wenn seine Lippen Gott preisen. Dass das wie ein Festmahl gut für uns ist. Vielleicht Fett und Fettmark jetzt nicht gerade der Inbegriff von einem Festmahl. Aber das war dort noch etwas anders. Wir können sagen, ein Roast Beef oder so. Es ist wie, Gott preisen ist wie ein Roast Beef. Oder ich weiß nicht, was du besonders gerne hast. Oder irgend sonst etwas wie ein feines Menü. Und es sättigt die Seele. Und wie macht Gott das, dass er uns sättigt? Er macht das, indem er seinen Sohn geschickt hat auf die Welt. Dass sein einziger Sohn Fleisch geworden ist, lebendig geworden ist auf dieser Welt und sich hingegeben hat. Dass sein einziger Sohn Jesus Christus eben das Brot vom Leben ist für dich und für mich. Und dass so unsere Seele geistlich gestärkt und genährt werden. Dass er sein Blut vergossen hat für uns als Zeichen von diesem neuen Bund, von diesem Leben, von diesem neuen Leben mit ihm. Ein Leben, das über den Tod rausgeht. Und das ist das, was wir jetzt miteinander feiern. Wir wollen miteinander das Abendmahl einnehmen. Und so uns geistlich stärken lassen. Wir wollen uns aber zuerst noch eine Zeit nehmen, wo jeder selber auch kurz vor Gott kommt und sich überlegen, Gott, gibt es etwas, das zwischen mir und dir steht? Dann möchte ich das gerne ablegen. Ich möchte wie einen kurzen Moment schenken, wo du das machen kannst und dich einfach kannst prüfen und selber so nochmal im Gebet vor Gott bist. Wir haben einen wunderbaren Vater. Ein Vater, der gern vergibt, wenn wir kommen. Und das ist ein riesiges Geschenk. In der Nacht, wo Jesus verraten worden ist, hat er das Brot genommen, hat es gebrochen und gesagt, das ist mein Leib, das für euch geopfert wird. Und wenn ihr zusammen das Mahl feiert, dann rufet euch in Erinnerung, was ich für euch gemacht habe. Und dann, nach dem Essen, hat er der Becher mit Wein genommen, Traubensaft. Und er sagt, der Becher, das ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus diesem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch da habe. Ich bete noch. Jesus, ich möchte dir von ganzem Herzen danken. Ja, dass du auf die Welt gekommen bist, Mensch geworden bist, die Liebe hast lassen, brechen, dein Blut gegeben hast, damit wir dürfen zu dir kommen, damit wir dürfen einfach Kind sein von dir. Es ist so ein Vorrecht, dass wir einfach dürfen dich haben in unserem Leben. Dass wir dich dürfen anbeten und ehren. Und ich bitte jetzt einfach um dein Segen, wenn wir in die Anbetung gehen und wenn wir das Abendmahl jetzt nehmen. Bitte begegne uns da drin. Öffne unsere Herzen zu dir. Beschenke uns durch deinen Geist mit deiner Gegenwart in unseren Herzen, Herr. Dir gehört alle Ehre. Amen. Ich möchte euch einladen,